Weihnachtsfreude und Adventsfreude, ich kann das gar nicht so richtig auseinanderhalten. Also hier steht ja ganz deutlich Adventsfreude, ja, AF, Adventsfreude. Advent heißt Ankunft, Ankunftsfreude, Freude über die Ankunft Jesu in unserer Welt. Und das ist die Freude, die wir mit anderen teilen wollen. Eigentlich ist ja schon fast Weihnachten, denkt man so am vierten Advent. Langsam wird es spannend, die Tage sind nur noch wenige bis Weihnachten. Der vierte Advent soll uns eigentlich an die Ankündigung des Engels erinnern, der Maria einen Sohn verheißt. Und das war ein Sohn, der auf ganz außergewöhnliche Art und Weise auf die Welt kommen sollte. Und er sollte Jesus heißen. Wir haben vorhin schon gesungen, Immanuel, Gott ist mit uns. Jesus heißt Gott rettet. Beide Namen passen genau zu Jesus. Er ist das Rettungsprogramm Gottes. Er soll Gottes ewiges Reich hier auf der Erde aufbauen, indem er die Menschen zu Gott bringt. Und so kam es ja dann auch. So ging es mit Weihnachten los. Jesus hat sein Reich allerdings ganz anders gebaut als erwartet. Anders als die großen Herrscher dieser Welt das üblicherweise versuchen. Er kam mit Absicht in einem Stall auf die Welt. In die Welt der Armen, der Einfachen und der verzweifelten Leute. Jesus wurde in die harte Realität einer Welt geboren, die ohne Gott verloren geht. Das war seine Ankunft. Das war sein Advent in der Welt. Mitten in die Not, in das Leid und in den Unfrieden dieser Welt bringt Jesus die Macht der Liebe Gottes. Und die ist mächtiger als jede politische, jede wirtschaftliche, vielleicht inzwischen auch jede medizinische oder auch jede militärische Macht dieser Welt. Jesus bringt den Menschen unabhängig von ihrem Stand inneren Frieden und Heilung. Er lässt sie Gott erkennen und versöhnt sie mit ihm. So baut er sein Reich. Und darin soll sich dann die Liebe Gottes weiter verbreiten in diesem Reich Gottes und soll die Wirkung unter den Menschen entfalten. Dazu sollen wir auch gehören, wenn wir Gottes Kinder sind. Wir sollen dazu beitragen, dass sich die Liebe Gottes in der Welt verbreitet. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Jesus hat sich gerne dort gezeigt, wo eigentlich so wirklich niemand mit ihm gerechnet hat. Das geht schon in Bethlehem los und das geht bis Golgatha. Jesus kam nicht mit großem Tamtam und er hat eigentlich aus seiner Ankunft gar nicht so viel gemacht. Wir haben aus Weihnachten sehr viel gemacht. Aber Jesus ist gekommen, nicht nur ganz groß, sondern er ist gekommen zu jedem Einzelnen, zu einzelnen Menschen. Und darum soll es auch heute gehen. Es soll um die Geschichte gehen von der Frau am Jakobsbrunnen, wo Jesus ein Gespräch hatte mit einer Frau. Ich denke, es gehört zu den längsten Gesprächen überhaupt, die von Jesus mit einem Menschen in der Bibel überliefert sind. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. So heißt es in einem alten Lied, das streng genommen gar kein Advents- oder Weihnachtslied ist, aber es bringt eigentlich sehr schön auf den Punkt, welches Geschenk uns Gott mit Jesus macht. Und das ist ein Geschenk, so hat es auch diese Frau dann erlebt, ein Geschenk, das man nicht auspacken kann. Es ist auch nicht nach 3 Wochen, steht es nicht irgendwo in der Ecke. Es geht auch nicht nach ein paar Monaten kaputt. Es wird auch nie umgetauscht werden müssen. Durch Jesus kommt uns der Schöpfer selbst ganz nah, so heißt es dann auch in diesem Lied. Und das bleibt ewig wertvoll. Leider ist Jesus trotzdem neben dem ganzen Berg von üblichen Weihnachtsgeschenken eigentlich heute ein viel zu wenig beachtetes und vor allem ein sehr stark unterschätztes Geschenk. Weil das Geschenk, was Gott uns mit ihm macht, das ist Freude an neuem Leben für immer. Ja, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und das wollen wir heute auch mit dieser Tüte, in Form dieser kleinen Tüte, anderen ein Stück weitergeben. Deswegen gibt es im Anschluss auch noch die Fortsetzung dieser Aktion. Ich meine, es wären so ein paar Tüten noch da zum Mitnehmen. Da kann man dann selbst auch noch sich überlegen, wem gebe ich so eine Tüte weiter, vielleicht in der Nachbarschaft. Weihnachten to go für Leute, die Jesus vielleicht noch nicht entdeckt haben, die gar nicht wissen, dass er das größte Geschenk in ihrem Leben überhaupt sein kann, weil sie Jesus noch gar nicht persönlich kennen. Und damit ihr wisst, was wir da verteilt haben oder was wir noch verteilen wollen, und damit ihr dann vielleicht auch, wenn ihr darauf angesprochen werdet, wisst, was auch überhaupt in dieser Tüte ist, nicht nur das Teelicht und der Tee, sondern was auch in diesem Text steht, lese ich diese Geschichte kurz mal vor. Also diese Geschichte, die findet man in der Weihnachtstüte. Es ist ein windiger Dezembertag in Berlin. Gunther nutzt die Mittagspause des zweitägigen Kongresses, um sich die Füße zu vertreten und geht zum nahegelegenen Friedhof. Gedankenversunken schlendert er an den Reihen der Gräber entlang. Da sieht er auf einem Granitstein das Relief eines Mannes, der ihm bekannt vorkommt. Das ist doch, ja genau, Johannes Rau, der frühere Bundespräsident. Wer sich nicht mehr erinnert, von 1999 bis 2004 war der unser Bundespräsident. Gunthers Blick fällt auf den eingravierten Satz unter dessen Namen. Und da steht auf dem Grabstein von Johannes Rau: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Das galt übrigens damals für Petrus, sogar in seinem schwächsten Moment, als er Jesus verleugnet hatte. Da gilt für ihn trotzdem: Er war mit diesem Mann aus Nazareth. Dieser war auch mit Jesus von Nazareth, steht auf dem Grabstein von Johannes Rau, ein hochrangiger Politiker, der an Jesus glaubte. Verwundert geht Gunther weiter. Am Abend sitzt er mit dem Redner des Kongresses in der Hotelbar. Das gedämpfte Licht verbreitet eine angenehme Atmosphäre. Je länger sie sich unterhalten, desto persönlicher wird das Gespräch. Gunther erzählt von seinem Spaziergang auf dem Friedhof und der Grabinschrift. Das wird Sie jetzt überraschen, aber ich glaube auch an Jesus, bin also auch einer, der mit ihm ist, gesteht der Redner frei heraus. Gunther glaubt, sich verhört zu haben. Neben ihm sitzt kein Geringerer als ein Professor der Physik. Er analysiert glasklar, wie Gunther. Er hält sich an Fakten, wie Gunther. Er hinterfragt alles, wie Gunther. Und doch, er glaubt an Jesus, Gunther nicht. Sie sind erstaunt, lacht der Redner, dem Gunthers Reaktion nicht entgangen ist. Ich glaube, wir Wissenschaftler tun uns da etwas schwerer als andere Menschen, fährt er fort und deutet auf die mit Lichtern bestückten Tannengirlanden über der Theke. Sie denken an die Geburt von Jesus, hakt Gunther nach, ist in dieser Jahreszeit ja naheliegend. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus Gott ist. Er hat schon vor der Schöpfung dieser Welt gelebt und ist als Mensch auf die Erde gekommen. Er wurde einer von uns, sagt der Physiker. Nachdenklich nippt Gunther an seinem Glas Rotwein. Darf ich Ihnen eine ganz persönliche Frage stellen? Nimmt er das Gespräch wieder auf? Der Professor nickt. Ich will Sie nicht verletzen, aber es fällt mir schwer zu verstehen, dass Sie in Ihrer Funktion das alles glauben können. Der Professor rückt in seinem Sessel vor und erzählt aus seiner Studienzeit. Ein Kommilitone von mir war Christ. Wir diskutierten nächtelang über Gott und Jesus. Er schmunzelt bei der Erinnerung an diese Zeit. Irgendwann ist es dann passiert. Das, was ich hörte, hat mich nicht nur vom Verstand her überzeugt, es wanderte tiefer. Er deutet mit der Hand auf sein Herz. Aus dem Wissen ist Glaube geworden. Die Wahrheiten der Bibel haben mich quasi überführt. Wie genau das geschehen ist, kann ich Ihnen nicht erklären. Doch wenn ich Ihnen eine Definition meines Glaubens geben soll, dann ist es schlicht und einfach Überzeugung und Vertrauen auf Jesus, den Sohn Gottes, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern. Sätze seiner Schwester bei ihrem letzten Besuch drängen plötzlich in Gunthers Gedächtnis. Sie ist keine, die um den heißen Brei redet, und das schätzt er an ihr. Gunther, hatte sie gesagt, du hast durch unser Elternhaus so viel biblisches Wissen, aber ich glaube, du weißt es nur mit dem Kopf. Öffne doch mal dein Herz für Jesus. Bitte ihn, dir zu zeigen, wer er ist und was du ihm bedeutest. Ich bin sicher, er wird dir antworten. Es ist schon spät, als Gunther sein Hotelzimmer aufsucht. Er gähnt herzhaft, während er die Schublade des Nachttisches öffnet. Es liegt tatsächlich eine Bibel drin. Wie lange hat er schon keine mehr in den Händen gehalten? Er erinnert sich, dass die Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium steht und beginnt zu lesen. Das ist die Geschichte in dieser Weihnachten-to-go-Tüte. Und es wäre doch schön, wenn Menschen durch diese Kurzgeschichte in der kleinen Tüte animiert werden, mal selbst nachzulesen und zu entdecken, dass Jesus persönlich zu ihnen kommen will, dass Jesus sie persönlich beschenken will. Mit einer tiefen Freude, die sich nur dann einstellen kann, wenn ich weiß, wie sehr mich Gott liebt. Und das wünsche ich auch uns, dass wir selber neu ins Staunen kommen, weil Gott wegen uns Mensch geworden ist und weil er uns so nahe kommen wollte wie möglich. Deshalb hat doch Jesus gelebt, deswegen hat er gewirkt, er hat mitgefühlt und mitgelitten. Er hat uns aus Liebe von dem Bösen erlöst, wenn das kein Grund zur Freude ist. Und deswegen kommt Jesus uns doch heute als auferstandener Jesus fast noch näher als damals den Hirten, den Weisen oder Josef und Maria. Er kommt uns so nah wie seinen Jüngern später und vielen Menschen, die oft in völlig belanglosen Alltagssituationen überrascht festgestellt haben, dass in der Begegnung mit Jesus Gott selbst zu ihnen gekommen ist. Und dieser Samariterin, die ich anfangs angesprochen habe, der ging es so. Das waren ungefähr 30 Jahre nach der Geburt Jesu. Das war eine Frau, die war wegen ihrer vielen Männergeschichten in der Gegend ziemlich in Verruf geraten. Ich denke, sie hatte nach Liebe und Geborgenheit gesucht und sich danach gesehnt, aber das hatte sich in ihren Beziehungen immer schnell verflüchtigt. Was war übrig geblieben? Ein paar Ex-Männer und einen neuen Typ, den sie gerade hatte, von dem sie auch nicht sicher war, ob der lange bleiben würde. Und dann trifft sie einen wirklich besonderen Mann am Brunnen vor der Stadt Sychar in Samarien, wo sie eigentlich nur Wasser holen wollte. Offensichtlich war das ein Jude. Und die waren ja dafür bekannt, dass sie Samariter wegen ihrem nicht mehr so originaljüdischen Glauben verachteten. Wahrscheinlich hatte die Frau auch ein bisschen gehofft, dass ihr dort niemand begegnet. Und dann sitzt da dieser Mann und fängt auch noch ein Gespräch mit ihr an. Extrem ungewöhnlich, dass ein jüdischer Mann eine samaritische Frau anspricht und sie bittet, ihm Wasser aus dem Brunnen zu holen, damit er was trinken kann. Und es entwickelt sich dann die wahrscheinlich bekannteste Unterhaltung Jesu mit einer Frau aus der Bibel. Der Mann ist Jesus und er stellt merkwürdige Behauptungen auf. Zum Beispiel sagt er ihr, dass er ihr Wasser geben könnte, das den Durst ewig stillt. Und die Frau denkt sich, wieso bittet er mich dann, dass ich ihm Wasser holen soll aus dem Brunnen? Sie checkt aber nach und nach, dass es Jesus um was ganz anderes geht. Es geht ihm nicht um das Wasser, um das H2O. Es geht ihm um den ungestillten Durst ihrer Seele, den Durst ihrer Seele, auf den Jesus sie anspricht. Und dann kommt der Hammer. Jesus, ein für sie wildfremder Mensch, fragt sie nach ihrem Mann, den sie holen soll aus der Stadt. Vielleicht hat sie gedacht, war das wegen Anstand, weil sie alleine mit ihm da draußen am Brunnen war. Oder war es einfach nur unverschämt? Oder war das vielleicht, weil Jesus sie besser kannte, als sie dachte? Und dann war es ihr doch schon ein bisschen peinlich, denn sie muss zugeben, dass sie eigentlich gar keinen richtigen Mann hat. Sie hat nur sowas wie einen Lover. Und dann sagt sie Jesus, ja, es sagt sie Jesus. Und Jesus sagt ihr, ohne sie zu kennen, auf den Kopf zu, welche Probleme sie mit bisher 6 Männern eigentlich in ihrem Leben schon hatte. Und dass er diese konkrete Zahl weiß, das ist für die Frau unfassbar. Aber Jesus spricht genau den wunden Punkt in ihrem Leben an, weil er ihr helfen will. Sie merkt es wohl und sie ist nicht beleidigt. Ich glaube, das ist auch typisch bei uns, wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn er uns anspricht, dann spricht er auch unsere wunden Punkte an. Aber nicht, um uns niederzumachen, sondern um uns zu helfen, um uns zu retten. Dafür ist er gekommen. Die Frau scheint froh zu sein, dass Jesus das anspricht, dass es jetzt mal raus ist. Jesus ist nicht wie die anderen Leute, er tuschelt nicht hinter ihrem Rücken rum, er redet mit ihr. Und sie merkt, dass Jesus es gut mit ihr meint. Sie sieht in ihm auf einmal einen Propheten Israels, der sich erstaunlicherweise mit ihrem Leben auskennt. Und das bringt sie auf den Gedanken, dieser Mann muss von Gott kommen. Und mit dieser Einschätzung liegt sie schon mal goldrichtig. Aber sie hat noch nicht ganz erkannt. Und dann nennt sie auch noch gleich ein Problem, was sie hat. Sie hat nämlich ein Problem mit Israel. Als Samariterin ist sie nämlich außen vor, weil die Juden behaupten, dass man nur im Tempel in Jerusalem Gott wirklich anbeten und ihm nahe sein kann. Die Samariter hatten ja eindeutig ihre Wurzeln in Israel, aber sie waren inzwischen sowas wie eine eigene Religionsgemeinschaft mit einer etwas anderen Auslegung der Tora und sie hatten ein eigenes Heiligtum auf dem Berg Gerizim in Samarien, das allerdings schon seit etlichen Jahren zerstört war. Aus Sicht der Juden zur Zeit Jesu waren die Samariter sowas wie Israeliten zweiter Klasse. Und für die Frau war es deshalb undenkbar, nach Jerusalem in den Tempel zu gehen, um dort Gottes Nähe zu suchen. Sie erwartete aber den Messias, einen, der von Gott kommt und der den Menschen wieder zurechthilft. So viel wusste sie, dass dieser Messias einmal kommen wird. Und dann gibt Jesus ihr zu verstehen, dass er selbst mehr ist als ein Prophet. Vielleicht hat sie es schon geahnt nach der Geschichte mit dem gestillten Durst und als er ihr dann noch erklärt, dass Anbetung keine Sache des Ortes ist, sondern des Geistes, in dem man anbetet, da ist sie sicherlich stutzig geworden, denn das hätte ein Jude so nie behauptet. Für ihn war der Tempel das Wichtigste. Und dann gibt Jesus ihr zu verstehen, dass er dieser Messias ist. Die Frau denkt, dass Jesus wohl von einer Zeit spricht, die in der Zukunft liegt, die irgendwann mal kommen soll. Vielleicht eine Zeit, in der die Juden und die Samariter gemeinsam Gott anbeten werden. Davon hat sie ja schon gehört und wahrscheinlich auch drauf gehofft. Aber das, was sie jetzt gerade mit Jesus erlebt, so einfach und unmittelbar, das ist so, dass sie erstmal eine Weile braucht, um zu merken, dass die von ihr erhoffte Zukunft eigentlich gerade vor ihr steht und mit ihr spricht, dass dieser Jesus wirklich der Messias ist. Sie sagt auch Jesus, dass der erwartete Messias ihr dann wohl das alles verkündigen wird, genau das, was Jesus ihr gerade gesagt hat. Und dann ist Jesus wirklich ganz direkt und sagt ihr, so wie er die Probleme von ihr offengelegt hat, sagt er ihr, ich bin's, ich bin der Messias, auf den du wartest. Und sie hat also tatsächlich selbst gerade mit ihm gesprochen. Da fallen bei ihr die letzten Groschen. Und jetzt macht auf einmal das lebendige Wasser Sinn, von dem Jesus gesprochen hat. Es ist neues Leben, das er ihr schenkt. Und jetzt merkt sie, dass Jesus ihr den Zugang zu Gott eröffnet, nachdem sie sich gesehnt hat. Völlig unabhängig davon, ob sie eine Samariterin ist oder nicht. Gott will Menschen retten und dazu gehört sie. Sie kann Gott direkter begegnen, als sie sich das je erhofft hat, gerade in diesem Moment, wo sie mit Jesus spricht. Und das ist ihr persönliches Adventserlebnis. Jesus ist damals mitten in ihrem Leben angekommen. Das war damals, aber das kann genauso gut auch heute passieren, dass du merkst, da redet gerade Jesus mit mir. Es wird nicht genau gesagt, was in der Frau da noch so alles vorgeht, aber so viel ist sicher. Sie ist nicht nur überrascht, sie ist überwältigt. Sie ist dem Messias selbst begegnet. Und jetzt wird er ihr verkorkstes Leben in Ordnung bringen. ihren derzeitigen Freund, den wollte sie ja eigentlich am liebsten nicht holen. Aber jetzt rennt sie in die Stadt, jetzt will sie, dass das alle wissen und dass sie selbst zu Jesus kommen. Jesus, der Messias, ist da. Was für eine Freude. Und in Johannes 4, wo diese Geschichte steht, geht es dann so aus. Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Was die Frau überzeugt hatte, das war, dass Jesus genau wusste, wie es in ihrem Leben steht. Und dass er wegen ihrer Probleme und wegen ihrer Schuld sie nicht fertig gemacht hat, sondern dass er auf sie zugegangen ist. Er hat sich nicht zurückgezogen, sondern er hat das Gespräch mit dieser Frau gesucht. Das ist typisch Jesus, der in der Welt ankommt. Er geht mitten rein in die Probleme, nicht um uns zu demütigen, sondern um uns zu helfen. Was für ein Geschenk. Die Frau hat gedacht, das müssen die Leute wissen. Ich glaube nicht, dass sie gezweifelt hatte, sie wollte bestätigt werden, dass das, was sie meint, stimmt, dass das wirklich der Messias ist und die Leute sollen das erleben. Sie läuft zurück und ja, da sitzt er draußen vor der Stadt, kein Hirngespinst, ein paar hundert Meter weit vor der Stadt sitzt Jesus an diesem historischen Jakobsbrunnen und man kann zu ihm kommen. Er ist gekommen, damit wir zu ihm kommen können. Das Schönste an der Geschichte ist jetzt eigentlich, dass die Leute, die sicherlich sehr skeptisch waren, einmal Juden gegenüber und dann noch einer Frau aus ihrer Stadt, die so ein bisschen anrüchig war, die jetzt von diesem Mann spricht, obwohl sie Grund zur Skepsis hatten, machen sich die Leute auf und gehen hin zu Jesus. Die Frau war offensichtlich so begeistert von ihrer Begegnung mit Jesus, dass die anderen gedacht haben, da müssen wir einfach selber mal nachschauen. Ich finde, dass diese Frau uns irgendwie hilft, auch mir selbst, dass wir unserer angestaubten Freude über Jesus mal ein bisschen auf die Sprünge geholfen bekommen. Ja, wir wissen doch von dem Schönsten, was Gott geschenkt hat. Und deswegen sollten wir das auch begeistert weitergeben. Die Frau motiviert uns, selber loszulaufen. Wenn man die Geschichte hört, dann will man am liebsten gleich mitrennen in die Stadt und sagen, Jesus, der Retter ist da. Leute, schaut's euch selbst an, lest in der Bibel nach, begreift, was Weihnachten bedeutet. Jesus, der Retter, ist da. Gott ist Mensch geworden und zu uns gekommen. Jetzt kommt doch auch zu ihm. Erkennt, wie gut er es mit euch meint. Viele denken ja, Gott meint es schlecht mit uns. Gott macht Druck, Gott sorgt für Stress. Nein, er kommt, um zu helfen und zu retten. Er bringt uns mit Gott zusammen und schenkt ewige Freude. Also lasst uns mutig sein wie diese Frau damals. Wir wollen es ihr nachmachen. Mit der gleichen Freude und der gleichen Begeisterung, wie Jesus sie damals bei der Frau erweckt hat. Und wir versuchen es mit einer kleinen Tüte. Ihr könnt es auch anders versuchen, ja, vielleicht mit einem Gespräch mit euren Nachbarn, was euch Weihnachten bedeutet. Aber diese Tüte ist ein Anstoß, ein kleines Geschenk mit einem Gedankenanstoß zu Weihnachten. Und vielleicht wird ja hier und da auch ein gutes Gespräch draus, damit die Advents- und Weihnachtszeit nicht wie sonst kommt und geht, sondern damit Jesus im Leben der Leute ankommt. Und dazu müssen sie einfach selber kommen und selber sehen, dass er ihr Retter ist. Vielleicht indem sie anfangen, die Weihnachtsgeschichte mal selbst wieder in ihrer Bibel, die irgendwo im Schrank steht, nachzulesen. Vielleicht merken sie es beim Selberlesen und vielleicht merken sie es noch mehr, wenn sie nicht aufhören, Jesus zuzuhören, was er ihnen bedeutet, dass er ihr Leben neu macht. Amen.